Also, den Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe, als ich dieses Thema für mich so erarbeitet habe, ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, der mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen begleitet hat. Ich werde nicht konkret näher darauf eingehen. Es war gut für mich, dass ich gebeugt wurde, damit ich deine Satzungen lerne. Vielleicht fragt man sich, was hat das mit dem Thema zu tun, aber ich hoffe, dass es ein bisschen während des Referats herauskommt. Nun, er wird nicht mehr kommen, solange diese Person dabei ist. Das hat doch keinen Wert. Zu viel Geschirr ist zerschlagen worden. Oder sie hat geschworen, einfach nichts mehr zu sagen, den Frieden zu lieb. So sei es zumindest auszuhalten. Und er, eigentlich ist er nicht einverstanden und er müsste dringend auf diese ungute Geschichte den anderen ansprechen. Aber er will sich ja nicht einmischen und sich unbeliebt machen. Oder sie will sich dieser Demütigung nicht mehr aussetzen. Das hat sie einfach nicht nötig. Die sollen sich zuerst einmal in aller Form entschuldigen. Solche Reaktionen haben alle etwas gemeinsam. Anstatt den Konflikt auszutragen, geht man jemandem oder etwas bewusst aus dem Weg. Menschen werden verletzt oder sie fühlen sich gekränkt und beleidigt. Und aus irgendwelchen Gründen ist es ihnen nicht möglich, auf die anderen zuzugehen. Die Folge ist der schleichende oder totale Rückzug. Sei es innerlich, vielleicht für den anderen kaum wahrnehmbar, oder sei es offensichtlich, vielleicht durch eine demonstrative und chronische Abwesenheit. Doch dieses Verhalten hilft weder einen Konflikt lösen, noch führt er auf Dauer zum inneren ersehnten Frieden. Ja, wie heißt es in Sprüche 17,22, ein frohes Herz ist die beste Medizin, aber ein niedergeschlagener Geist lässt die Glieder verdorren. Ungelöste Konflikte führen, im Gegenteil, je länger, je mehr in eine Sackgasse der Isolation und Verbitterung. Ja, das gibt einige Beispiele in der Bibel, die uns das eindrücklich vor Augen führen, was die Folgen einer solchen Verbitterung sind. Ich denke, ich habe ein Beispiel vor Augen, es ist König Assa. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, natürlich kennt ihr ihn, ihr wisst auch, wo es steht. 2. Chronik, 14 bis 16, ja? Nein. Also 2. Chronik, es lohnt sich wirklich, diese Geschichte einmal aus dieser Perspektive zu lesen. 2. Chronik, Kapitel 14, 15 und 16, da wird uns von König Assa berichtet. Und als ich diese Geschichte so für mich gelesen habe, war ich doch auch ziemlich ernüchtert. Es ist ein König, der macht eigentlich einen guten Anfang. Er ist Gott treu, macht seinen Weg, er ist konsequent, er vernichtet alle die Götzen, die herumstehen, er greift Maßnahmen und wird erfolgreich. Und dieser Erfolg wird ihm zum Verhängnis. Er wird nicht nur erfolgreich, er wird auch ein bisschen überheblich, arrogant. Und aus diesem Erfolg heraus, zuerst verlässt er sich, weil er weiß, er hat ja nichts zu bieten, er hat keine eigene Kraft, er verlässt sich auf seinen Gott. Und er hilft ihm auch. Und dann kommt später, als er ein bisschen, ja, als er Erfolg hat, als er sieht, alles was ich mache, gelingt, vergisst er plötzlich, dass er einen Gott hat, der ihm dieses Gelingen schenkt. Und dann sucht er eigene Wege. Und das wird ihm zum Verhängnis. Und dann kommt ein Prophet und sagt ihm, mein Lieber, hier hast du töricht gehandelt. Und dann lässt er sich nicht gerne korrigieren. Und er ist so wütend, dass er diesen Propheten ins Gefängnis wirft. Du hast mir nichts zu sagen. Und aufs Alter hin wird der Mann immer wie mehr verbittert. Er wird sogar krank. Und dann heißt es noch am Schluss, und auch nicht einmal in seiner Krankheit ließ er sein Herz erweichen, sondern suchte bei irgendwelchen Heilern sein Glück. Und so sei er dann gestorben. Es ist mir bei dieser Geschichte wieder bewusst geworden, wie schnell es gehen kann im Leben von uns Menschen, auch von uns Christenmenschen, dass sich unser Herz verbittert. Es können verschiedene Ursachen sein. Bei Asa war es nicht einmal der Misserfolg, der ihn verbittern ließ. Wir denken ja immer, es sei der Misserfolg. Sondern es war eben gerade sein Erfolg. Wie können wir uns nun selbst davor bewahren, in eine solche Spirale von Verbitterung zu geraten? Ja, es wird sicher hilfreich sein, wenn wir unser eigenes Verhalten, das heißt unseren Umgang mit alltäglichen Konflikten, reflektieren. Wenn wir die unheilvollen Neigungen unseres eigenen Herzens kennen, wir haben gestern davon gehört, dann können wir auch gezielt dagegen ankämpfen. Aber zuerst einmal, was ist ein Konflikt? Nun, ich sage nun ein paar Dinge, die ich aus diesem Buch habe. Sei ein Friedensstifter. Es ist absolut Hammerbuch. Ein Exemplar gilt dort noch oft zum Kaufen. Der schnellere ist der Gewinner. Es ist ja leider im Moment vergriffen. Aber wir sind, glaube ich, ein bisschen dran, am Drucken, dass das wieder rauskommt, wenn immer möglich im Brühl Verlag, weil das wird sehr gut reinpassen. Es ist wirklich sehr gut. Und ich habe da ein paar Sachen daraus rausgenommen. Es gibt übrigens, wenn man jetzt nicht warten will, bis es neu aufgelegt wird und man denkt, ja, man könnte ja vielleicht so ein bisschen die gerne so Beispiel haben und Bildli und so, gibt es auch noch dort in A4-Format, Konflikte lösen auf biblischer Weise, Handbuch für Friedensstifter, das hat der Hans-Rodi dort parat. Das ist aufbereitet, eigentlich genau das Gleiche, wo in diesem Buch drinnen ist, aufbereitet aber vor allem eigentlich auch als Lektionen, wo man könnte mit, zum Beispiel auch mit Teenies durchgehen. Sehr gut aufbereitet, das Buch. Auch höchst empfehlenswert. Also, wir kommen zurück. Was ist ein Konflikt? Eine Definition. Der Autor definiert es so. Ein Konflikt ist ein Unterschied in Meinung oder Absicht, der die Ziele oder Wünsche eines anderen beeinträchtigt. Ein Konflikt ist ein Unterschied in Meinung oder Absicht, der die Ziele oder Wünsche eines anderen beeinträchtigt. So schreibt er weiter. Diese Definition ist so umfassend, dass sie auch unbedeutende Abweichungen in Geschmacksfragen einschließt, wie zum Beispiel, wenn ein Ehepartner in die Berge verreisen und der andere lieber Urlaub am Meer machen würde. Außerdem sind darin feindselige Streitigkeiten mit inbegriffen, wie zum Beispiel Fehden, Zank, Gerichtsprozesse und Gemeindespaltungen. Zitat Ende. So also, zunächst eine Definition von Konflikt, dass wir wissen, ja, da ist so ziemlich alles drin enthalten. Jetzt ist es aber gut, wenn wir die Konflikte ein bisschen auseinandernehmen, differenzieren. Es gibt verschiedene Arten von Konflikten und ich will auf drei speziell ein bisschen näher eingehen. Das sind Konflikte aufgrund gottgewollter Vielfalt. Ja, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Diese Binsenwahrheit gilt nicht nur auf das Äußere bezogen, sondern auch was unseren Charakter, unsere Vorlieben, unsere Interessen, unsere Stärken und Schwächen betrifft. Diese Unterschiedlichkeit ist aber Gott gewollt. Das heißt, sie ist eine schöpfungsbedingte Vielfalt. Das alles wäre auch kein Problem, wenn da eben nicht unser gefallener Zustand wäre. Der Sündenfall ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte hat unter anderem auch die Fähigkeit, mit der Vielfalt souverän und liebevoll umzugehen, aus dem Gleichgewicht gebracht. Vielfalt wird ein Anlass zu Eifersucht und Neid, zu Arroganz und Ungeduld. Der andere kann zum Beispiel etwas besser, beziehungsweise er bekommt offenbar mehr Anerkennung als ich, und mein stolzes Herz regt sich bereits. Oder er ist in einer bestimmten Sache schwächer und mir unterlegen, was mich je nach Situation überheblich macht oder zu größter Ungeduld reizt. Das alles kann zu kleineren, größeren oder chronischen Konflikten führen. Obwohl der Stein des Anstoßes nicht eine Sünde, das heißt etwas Falsches an und für sich ist, sondern eben nur eine Frage zum Beispiel des Geschmacks beziehungsweise der Unterschiedlichkeit aufgrund der Vielfalt. Ich zitiere hier nochmals aus dem Buch. Wenn man mit Meinungsverschiedenheiten in diesen Bereichen richtig umgeht, können sie zum produktiven Dialog anregen, zur Kreativität motivieren, zu hilfreicher Veränderung beitragen und das Leben im Allgemeinen interessanter machen. Eine zweite Art von Konflikten. Konflikte aufgrund menschlicher Sündhaftigkeit. Ja, das ist eben das Thema, wir haben es gestern gehört. Ich will hier vielleicht noch mal Jakobus Kapitel 4, Vers 1 bis 3 zitieren. Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Ihr begehrt und habt doch nicht. Ihr geht über Leichen und giert und könnt doch nicht erlangen. Ihr kämpft und führt heftige Auseinandersetzungen. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet ihr aber, so empfangt ihr nichts, weil ihr verkehrt bittet. Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigung zu verschaffen. Harte Worte von Jakobus an die Gemeinde. Da und dann die Stelle, ich will sie nicht nochmals zitieren, wir haben sie gestern gehört, wo Jesus sagt, woher eben das Böse kommt aus unserem Herzen. Und die Tatsache, dass die Sünde in uns wohnt, so in Römer Kapitel 7, Vers 17 und folgende, ist Ursprung für viele Konflikte. Und wie Paulus ja bemerkt, ist dies eine lästige und unerfreuliche Situation, aus der wir im irdischen Leben nicht einfach so ausbrechen können. Wichtig ist daher, dass wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit vollauf bewusst sind. Oder um es mit den Worten Jesu zu sagen, den Balken im eigenen Auge wahrnehmen. Noch eine dritte Möglichkeit, woher Konflikte kommen. Konflikte nämlich aufgrund schwieriger Lebensumstände. Nun, wir werden im Leben mehr oder weniger mit schwierigen bis auch höchst tragischen Situationen konfrontiert. Und weder hat das mit schöpfungsbedingter Vielfalt zu tun, noch mit direkt sündhaften Verhaltensmustern. Ein Mann wird aufgrund einer Wirtschaftskrise plötzlich arbeitslos und stürzt dadurch in eine Krise. Eine Frau muss sich mit der Tatsache abfinden, dass ihr tiefster Wunsch nach eigenen Kindern unerfüllt bleibt und so weiter. Wir werden also durch sogenannte Schicksalsschläge heimgesucht und aus dem bequemen oder friedlichen Alltag herausgerissen. Solche Umstände bringen oft ins Grübeln und können die Emotionen stark durcheinander wirbeln. Wir können uns auch an die Geschichte von Hiob erinnern oder Naemi im Buch Ruth oder auch an Hannah in 1. Samuel Kapitel 1 und 2. Ja, übliche Reaktionsmuster bei Konflikten. Nun wissen wir, es gibt verschiedene Arten von Konflikten und wie reagieren wir darauf? Es ist hilfreich zu differenzieren, weshalb es zu einer Beziehungsstörung kommt. Jede erkannte Ursache wird auch den Lösungsansatz beeinflussen. Da liegt die Ursache des Konfliktes in der schöpfungsbedingten Vielfalt im Fall A oder in besonders schwierigen Lebensumständen im Fall C, muss ich vor allem mein Menschen- und oder mein Gottesbild korrigieren lassen. Wenn aber Fall B eintritt, und um diesen Punkt geht es in diesen Ausführungen vor allem, gibt es zwei übliche Tendenzen, wie wir auf Konflikte reagieren. Und ich komme nochmals auf das Buch vom Friedensstifter zurück. Und hier hat der Autor ein, wie er es nennt, den Glitschhügel des Konflikts aufgezeigt. Ich finde das eine sehr, sehr hilfreiche Grafik, die mir selber sehr oft hilft, wenn ich in einem Konflikt bin oder wenn mich Leute fragen, was soll ich tun, wie kann ich damit umgehen. Wenn nun, und davon gehen wir aus, eine tatsächliche Sünde des anderen zu einem Konflikt führt, neigen wir von unserem natürlichen Menschen zur Verbitterung. Die meldet sich ja zuerst einmal im eigenen Herz, ist vielleicht nach außen noch nichts Wahrnehmbares, aber in uns drin regt sich etwas. Die Folgen solcher Verbitterung sind dann entweder Regression oder Aggression. Regression zeigt sich im harmlosesten Fall durch Verdrängung, im schlimmsten Fall durch Selbstmord. Das ist dann hier, oder? Verdrängung, Flucht, Selbstmord, wie er das nennt. Im Buch geht er dann alle diese Stichworte durch, was sie bedeuten und wie man darauf reagieren könnte oder damit umgehen sollte. Aggression wiederum beginnt mit einem verhältnismäßig harmlosen, ja, wahrscheinlich verbalen Wutausbruch und kann sich im schlimmsten Fall bis zum vorsätzlichen Mord steigern. Was am Anfang auf beiden Seiten noch mehr oder weniger kontrolliert geschieht, gerät je länger je mehr außer Kontrolle. Und jetzt in diesen Überlegungen wollen wir uns vor allem eben auf diese Seite hier ein bisschen konzentrieren. Hier ist der schmale Grat. Ja, Übersehen, Verdrängung. Dieser Übergang, der ist sehr heikel und nicht immer sehr einfach zu erkennen, auch bei mir selbst. Ich bin mir bewusst, dass auch verbale oder sogar handgreifliche Gewalt unter Christen ebenso eine Realität ist. Aber ich denke, vielleicht noch viel häufiger, gerade unter uns Christen, neigen wir zu einer unheiligen Rückzugsmentalität. Oft aber mag auch, je nach Situation und Beziehung, zum Beispiel innerhalb der eigenen Familie oder Ehe, das Aggressions- und Regressionspotenzial hin und her wogen. Es ist ja nicht immer einfach nur so oder nur so. Nun, eben, es geht mir vor allem hier jetzt um diesen Übergang. Ja, was ist der entscheidende Unterschied zwischen Rückzug und Übersehen, wenn wir nun diese Grafik vor Augen haben? Die Gratwanderung zwischen Frieden stiften und Frieden fälschen, so nennt er es, was dann mit Verdrängung beginnt, die Fluchtreaktionen, Frieden fälschen. Auf der Aggressionsseite ist es Frieden brechen, Frieden fälschen. Auf der Regressionsseite. Die Gratwanderung ist wirklich schmal und manchmal auch leicht verwischt. Das heißt, wir sind nicht immer uns sofort bewusst, ob es sich nun tatsächlich um das Prinzip des Übersehens, was ja positiv ist, handelt, oder bereits um das Prinzip der Verdrängung, was dann negativ wäre. Denn allzu gerne beurteilen wir eine schwierige Situation zu unseren Gunsten. Die Gefahr, dass wir auf Sünde mit neuer Sünde reagieren, ist eben groß. Und das Prinzip aus Römer 12, Vers 17 bis 21 ist uns einfach nicht in die Wiege gelegt. Ich zitiere hier diese Stelle. Da sagt Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Die Rache ist ja nicht bloß das Problem des Aggressiven, sondern genauso neigt die beleidigte Leberwurst durch ihren schmollend schweigenden Rückzug zu solchen Verhalten. Wenn zum Beispiel der eine den anderen Ehepartner wie Luft behandelt und ihn dadurch mit Liebesentzug strafen will. Wo liegt nun die Grenze zwischen dem sinnvollen Übersehen und den sinnlosen Fluchtaktionen? Was ist der Unterschied zwischen Übersehen und Verdrängen oder Flucht, wie es hier auf diesem Glitschhügel aufgezeigt ist? Ich will dazu wieder aus dem Buch definieren, aufzeigen, wie er das selber definiert. Unter dem Stichwort Verdrängung, also das wäre auf der negativen Seite, eine Möglichkeit der Konfliktmeidung ist, dass man sich einredet, der Konflikt existiere gar nicht. Oder man weigert sich, das zu tun, was zum Beilegen des Streits getan werden müsste. Diese Reaktionen führen nur zu zeitweiliger Verbesserung und machen die Sache gewöhnlich nur noch schlimmer. Ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der den Verdrängungsmechanismus in sich trägt. Aber ich bin ständig in der Versuchung zu verdrängen. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie schnell ich persönlich beleidigt bin. Und ich bin es oft an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ja, da bin ich doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kommt irgendwelche Kritik, sei sie berechtigt oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht mal so, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern dass überhaupt kritisiert wird. Ja, dann eine Stufe weiter, unter dem Stichwort Flucht. Da schreibt er dazu: Weglaufen ist eine weitere Möglichkeit, wie man einem Konflikt entgehen kann. Das kann bedeuten, eine Freundschaft abzubrechen, eine Arbeitsstelle zu kündigen, die Scheidung einzureichen oder die Gemeinde zu wechseln. Er schreibt dann noch dazu, ich will das noch lesen: Flucht kann unter extremen Umständen eine berechtigte Reaktion sein, wenn es unmöglich ist, den Konflikt auf konstruktive Weise zu bewältigen. In den meisten Fällen verzögert Weglaufen jedoch nur die nötige Lösung auf ein Problem. Ja, und das ist ist ganz gewiss auch eine häufige Reaktion. Ich weiß nicht, wie viele Leute in euren Gemeinden sind, die schon in der Nachbargemeinde waren, in der Nachbarsgemeinde, der Nachbargemeinde, die Versuchung auch in Ehebeziehungen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, weglaufen. Freundschaften werden abgebrochen, ja, will mit dem nichts mehr zu tun haben. Diese Fluchtreaktionen, einfach auch etwas, das uns immer wieder begleitet. Dann, das wäre auf der positiven Seite, Übersehen eines Unrechts. Da schreibt er, viele Anlässe zum Streit sind derart unbedeutend, dass sie still und bewusst übergangen werden sollten. Dabei vergibt man einfach der Person, die etwas falsch gemacht hat. Und er zitiert hier noch aus Sprüche 19,11: Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Nun, wir haben ja vorhin auch etwas davon gehört, zum Stichwort Vergebung, wie sie zu verstehen ist. Ich sage immer gern Vergebungsbereitschaft soll vorhanden sein und dann kommt es vielleicht früher oder später auch zur konkreten Vergebung. Aber eben dieses Übersehen, ja, wo ist jetzt Übersehen und wo ist es einfach nur Verdrängung? Das scheint mir die große Herausforderung zu sein. Ein ehrlicher Blick ins eigene Herz wird uns dann am besten Auskunft darüber geben, auf welcher Seite wir uns tatsächlich befinden. Mancher sagt gerne, ja, ja, ich übersehe das. Aber innerlich, im Herzen, brodelt es. Ja, was für Gedanken hege ich der Person gegenüber, die mich beleidigt oder verletzt hat? Und wir reden hier von echter Beleidigung und Verletzung. Gehe ich ihr lieber aus dem Weg oder kann ich ihr in die Augen schauen, ohne Gedanken des Zorns oder der Missgunst? Bin ich innerlich wirklich gewappnet mit Vergebungsbereitschaft? Was mir immer wieder einfährt, ist diese Szene am Kreuz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Vergebungsbereitschaft. Und ich höre es so oft und ich finde es manchmal auch schwierig, darauf zu antworten. Aber wenn es heißt, wir sollen vergeben, wie Christus uns vergibt, dann frage ich mich immer, wann ist Jesus bereit zu vergeben? In seinem tiefsten Leid, im tiefsten Schmerz. Und ich neige immer dazu zu sagen, ja, wenn der Schmerz vorbei ist. Er hat nicht gesagt, Vater, erlöse mich von diesem Schmerz und dann will ich auch bereit sein zu vergeben, wenn sie dann kommen. Er sagt es im tiefsten Schmerz. Und oft sagen mir Leute, ich kann nicht vergeben, der Schmerz sitzt zu tief. Wenn ich aber vergeben soll, wie Christus vergeben hat, dann sollte ich genau in diesem Schmerz auch vergeben. Ich kann doch auch nichts dafür, wenn meine Gefühle so sind. Mag eine unserer Erklärungen sein, wenn sich unsere Gedanken ständig um Rache, um Wut oder auch natürlich um Schadenfreude drehen. In der Tat können wir nicht einfach erzwingen oder auf den entsprechenden Knopf drücken, wozu Paulus uns auffordert. Weshalb lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Weshalb lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sagt er den Korinthern an einer Stelle. Wie also können wir lernen, vom Standpunkt der Fluchtreaktionen hinüberzuwechseln zum Prinzip des Übersehens, beziehungsweise wie können wir biblische Friedensstifter werden? Und was mich nun in diesem Buch vom Friedensstifter wirklich sehr begeistert, ist, wie er schon am Anfang das Thema aufgreift. Konflikte positiv beurteilen. Es beginnt nämlich damit, dass wir einen Perspektivenwechsel vornehmen. Wir sollten den Konflikt nicht primär als lästiges Ärgernis und als sinnlose Zeitverschwendung oder gar als Einschränkung meiner Lebensqualität betrachten. Vielmehr sollten wir ausgehend von Römer 8,28 glauben, dass uns alles, besonders auch Schwierigkeiten, zum Besten dienen. Die Frage, die uns beschäftigen sollte, lautet daher weniger: Warum muss ich diesen Beziehungsschlamassel nur erdulden? Sondern andersherum: Was Gutes möchte Gott in dieser Situation an mir wirken oder bewirken? Ich will hier nochmals ein Zitat aufgreifen aus dem Friedensstifterbuch. Besonders wichtig an der biblischen Lehre über Konflikte ist, dass wir sie weder als Belastung noch als Gelegenheiten zum eigennützigen Gewinn betrachten sollten, sondern vielmehr als Gelegenheit, dass sich die Gegenwart und Macht Gottes erweisen kann. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive. Ich greife hier dann auch eine Bibelstelle bei Paulus auf, aus 1. Korinther Kapitel 10, ab Vers 31 bis 11, Kapitel 11, Vers 1. Da schreibt Paulus: Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles, alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ja, dieser Abschnitt schreibt er da weiter. Dieser Abschnitt stellt uns eine radikale Sichtweise von Konfliktsituationen vor. Wir werden hier ermuntert, Konflikte als Gelegenheiten zu sehen, um Gott zu ehren, anderen zu dienen und in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Und darum geht es mir jetzt eigentlich, um diesen einen Punkt. Und ich zitiere hier nochmals aus dem Friedensstifter: Konflikte bieten immer eine Gelegenheit, Gott zu ehren. Das heißt, ihm Ehre zu erweisen und Lob zu bringen. Insbesondere gibt uns ein Konflikt eine Chance, Gott zu zeigen, dass wir ihn lieben, achten und ihm vertrauen. Gleichzeitig ermöglicht ein Konflikt, anderen zu zeigen, dass Gott liebevoll, weise, mächtig und treu ist. Er führt das natürlich alles noch mehr aus, aber das kann man ja dann auch im Buch besser noch nachlesen. Ich will hier einfach das aufgreifen, was er hier schreibt: Gib Gott die Ehre. Und er sagt dann: Erstens kannst du Gott vertrauen. Also anstatt zu resignieren, den Druck des Konflikts nachzugeben und die Dinge selber in die Hand zu nehmen, können wir uns entschließen, auf Gottes Gnade zu vertrauen und von den Prinzipien seines Wortes abhängig zu sein. Eine gewaltige Herausforderung, auf Gott zu vertrauen, auf sein Wort zu vertrauen, dass es wirklich stimmt, was hier steht, dass wir es im Glauben ergreifen. Zweitens sagte: Kannst du Gott gehorchen? Er schreibt dazu: Eine der wirksamsten Weisen der Verehrung Gottes ist es, das zu tun, was er befiehlt. Jesus sagte: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. In Johannes 15,8. Dieses Prinzip zeigt sich sogar im sogenannten Vaterunser. Dort weist Jesus darauf hin, dass Gottes Name dann geheiligt und geehrt wird, wenn sein Wille getan wird. Im Himmel wie auf Erden, wie es dort heißt. Wenn man Gottes Geboten gehorcht, schreibt er weiter, zeigt man, dass man ihn liebt und ihm vertraut. Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort ist Ausdruck höchster Liebe. Drittens, und das ist doch wunderbar, kannst du Gott nachahmen. Ja, wie junge Leute, vielleicht auch ältere Leute, haben so ihre Idole, ihre Vorbilder. Ja, die laufen herum, Maradona. Ja, da war einer, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der wurde gezeigt irgendwo in Argentinien, der sieht aus wie Maradona. Und er steht den ganzen Tag, steht er auf der Straße im Heimatdorf von Maradona und sieht aus wie Maradona. Hat sich das Leibchen übergestreift, hat auch schon entsprechend so, und steht da, und dann darfst du ein Foto mit ihm machen, für 5 Euro oder so. Und er lebt von dem, das ist sein Unterhalt. Ja? Und Maradona, und dann wurde er interviewt, und das kostet auch 20 Euro oder so. Und er hat gesagt, Maradona ist der Größte. Maradona ist eigentlich, also so mit meinen Worten gesagt, er ist sein Gott. Hat ihm alles zu verdanken. Seinen Lebensunterhalt. Ja? Aber wir müssen nicht Maradona nachahmen. Wir dürfen Gott nachahmen. Dazu schreibt der Autor, wann immer wir in einen Konflikt stecken, können wir zeigen, was wir wirklich über Gott denken. Wenn wir ihm vertrauen, gehorchen und ihm nachahmen, zeigen wir, dass wir ihn lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ehrt Gott und verdeutlicht anderen, wie sehr ihm unsere Verehrung gebührt. Und da kommt dann auch darauf zu reden, dass wenn wir Gott die Ehre geben, das auch zu unserem eigenen Nutzen sein kann. Wenn man sich, so schreibt er nämlich, wenn man sich darauf konzentriert, Gott zu vertrauen, zu gehorchen und nachzuahmen, ist die Gefahr geringer, dass man in dieser Weise fällt. Dass wir eben nicht in den Konflikt auf die negative Seite kippen, mit der Verdrängung, Fluchtreaktion oder eben auf der anderen Seite mit den Aggressionen. Der andere Vorteil einer auf Gott ausgerichteten Herangehensweise an Konflikte ist, dass wir dadurch weniger von den Ergebnissen abhängig sind. Selbst wenn andere sich weigern und nicht positiv auf unsere Friedensbemühungen eingehen, können sie, also wir, Trost und Ermutigung finden, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott durch unseren Gehorsam geehrt wird. Dieses Wissen kann uns in schwierigen Situationen ausharren helfen. Das finde ich einen wunderschönen Gedanken, den er hier aufzeigt. Ich bin nicht mehr abhängig davon, wie andere reagieren. Für mich spielt das keine Rolle. Ich kann mich daran freuen, Gott zu verherrlichen, ihm Ehre zu erweisen. Das steht zuerst im Vordergrund. Wenn sich daraus noch eine Konfliktbereinigung ergibt, wunderbar. Aber zunächst einmal das. Ich kann Gott damit ehren. Und das ist das Beste und Schönste, was wir tun können. Gott die Ehre zu geben. Ihm allein gebührt die Ehre. Unabhängig davon, wie andere darauf reagieren. Und dann sagt er noch, wenn wir in einem Konflikt nicht Gott die Ehre geben, werden wir unausweichlich jemand anderen oder etwas anderes ehren. Dazu gibt es auch ein ausgezeichnetes Buch, Befreit Leben. Ist genau das Thema. Wen ehren wir? Geht es um Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Ausgezeichnetes Buch. Im Hans-Rodi vom Tisch, oder? Ja, und dann schreibt er, das will ich noch zitieren, wenn man den eigenen Blick beständig auf den Herrn richten möchte, fragt man sich am besten, wie kann ich Gott in dieser Situation erfreuen und ehren? Dieser Gedanke prägte das Leben und den Dienst Jesu Christi auf der Erde. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn ich in einem Konflikt stehe. Zuerst mit dieser Frage anfangen. Wie kann ich Gott ehren? Wie kann ich reagieren, dass Gott sich erfreut? Nun, ich will zum Schluss ganz kurz auf das latente Konfliktpotenzial und die schlechten Ratgeber eingehen. Es gibt ja ein paar mögliche Stolpersteine, die wir aber durchaus wegräumen können, sofern wir sie wahrnehmen, beziehungsweise sie nicht beschönigen, relativieren oder unterschätzen. Und so fragen wir uns ganz persönlich, jeder für sich, was verleitet mich zum unheiligen Rückzug? Ich will das nur noch kurz antönen. Sind es unsere negativen Erfahrungen? Vor allem unsere negativen Erfahrungen werden sehr hartnäckig und stehen uns immer wieder im Weg. Wir können kaum glauben, dass sich der andere noch verändert, beziehungsweise verändern kann. Ja, ich weiß von jemandem, in einer Ehekrise hat sie gesagt, ich sehe, er hat sich verändert, aber ich glaube nicht, dass er sich wirklich verändert hat. Wir können es nicht glauben. Die negativen Erfahrungen, die hat so stark geprägt, dass ich davon nicht mehr loskomme. Vorurteile schrecken uns ab und blockieren uns für eine erneute Begegnung. Ja, schon Petrus war ein Gefangener seiner negativen Erfahrung. Darum fragt er ja Jesus, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben? Bis zu 7-mal? Und die Antwort folgt prompt. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 77-mal. Wir sind nicht so sehr von den Erfahrungen abhängig, sondern von der unmittelbaren Kraft und Weisheit Gottes in der konkreten und gegenwärtigen Situation. So sagt doch Jesus das wunderbar in Lukas Kapitel 21, Vers 14 und 15, wo es um Verfolgung geht. Und ich denke, das passt auch sehr gut in solche Situationen herein. Da sagt er, verlasst euch darauf, dass ihr euch nicht im Voraus um eure Verteidigung kümmern müsst, denn ich selbst werde euch eine Sprache und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen und widersprechen können. Ist das nicht wunderbar? Verlasst euch darauf. Er wird uns das geben, was ich brauche in meiner persönlichen Situation. Verlasst euch darauf. Ja, eben, das Thema. Ist es vielleicht aber unsere Menschenfurcht oder Menschenehrfurcht? Die Angst, schlecht dazustehen oder das Gesicht zu verlieren? Aber auch die Angst vor dem Verlust guter Beziehungen. All das kann uns zur Rückzugsmentalität versuchen. Aber natürlich auch die konkrete Angst, im möglichen, vielleicht harten Konflikt zu unterliegen, beziehungsweise fertig gemacht zu werden. All das lässt uns zurückschrecken. Doch, was sagt uns die Bibel? Wir sollen Gott mehr fürchten als alles und alle anderen. Und euch, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, darüber hinaus aber nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, die Macht hat, in die Hölle zu stoßen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Spatzen für 2 Fünfer? Und nicht einer von ihnen ist bei Gott vergessen. Und ihr erst,
Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Ich sage euch aber, zu jedem, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Ist es unser Stolz? In gewissem Sinn und ganz allgemein kann man durchaus festhalten, dass jeder Streit auf Stolz zurückzuführen ist. Doch ist Stolz manchmal mehr als nur der Ursprung eines Konfliktes. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Rechthaberei oder in einer Überempfindlichkeit, Selbstmitleid, Anspruchsdenken, Besserwisserei, Ich-Bezogenheit, Uneinsichtigkeit, Überheblichkeit und vieles mehr. Alles Signale eines stolzen Herzens. Mahnt uns gerade die Bibel im Alten wie im Neuen Testament immer wieder uns zu demütigen vor Gott und in aller Demut und Sanftmut dem Nächsten zu begegnen. So schreibt zum Beispiel Petrus, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Dann zum Schluss. Oder ist es unser Unglaube? Manchmal ergeht es uns wohl wie dem Mann, der ausrief: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir reden hier also nicht vom chronischen Unglauben, der nichts von Jesus wissen will oder sich sogar gegen ihn ausspricht. Vielmehr denken wir an die vielen Situationen, in denen wir uns überfordert fühlen. Wir wissen zwar um die Verheißungen Gottes, aber für die eigene Situation scheint sie nicht zu existieren. Es schlummert in den menschlichen Herzen ein latent vorhandenes Misstrauen gegenüber Gottes Verheißungen oder gegenüber der Wirksamkeit und Kraft seines Wortes. Hier müssen wir lernen, voll und ganz auf die Verheißungen der Bibel aufmerksam zu hören, sie tiefgründig zu verstehen und ihnen vorbehaltlos zu vertrauen und in ihnen bewusst zu leben. So heißt es im Psalm 94. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbe nicht verlassen. Wenn ich auch denke, jetzt wankt mein Fuß, stützt mich doch, Herr, deine Gnade. Wenn dunkle Gedanken in meinem Herzen mächtig werden, erheitert dein Trost meine Seele. Amen.